Gut, also vielen Dank für die liebe Begrüßung, auch für die Bedienung der Technik. Ich sage immer, manche Leute sagen zu mir, ich sei irgendwie emanzipiert, Uni und so, aber was die Technik anbelangt, bestätige ich alle Vorurteile gegenüber Frauen. Das ist leider so. Aber jetzt zum Thema. Sie werden sich vielleicht fragen...
Es gibt ein Handout, haben alle das Handout bekommen?
Ja.
Sie werden sich fragen, vielleicht, warum ausgerechnet René Magritte? Warum nicht zum Beispiel Salvador Dali, ein anderer Surrealist, oder Claude Monet? Es war während meiner Studienzeit, als ich zum ersten Mal Bilder von René Magritte in einem Buch gesehen habe. Mich hat die moderne Kunst sehr interessiert, aber bei Magritte ging das über Interesse weit hinaus. Denn seine Bilder haben mich unmittelbar wirklich wie angesprungen. Und ich war fasziniert. Natürlich nicht von allen Bildern, das ist ja immer so. Warum das eigentlich so war, ist mir erst sehr langsam zu Bewusstsein gekommen und hatte einen ganz bestimmten Hintergrund. In meinem Studium der Theologie wurde von Gott geredet. Gott tut dies und Gott tut das. Er wird zornig, dann ist er wieder freundlich und liebevoll. Irgendwie habe ich mir damals gedacht, sind das doch zwei verschiedene Paare Schuhe. Man kann doch von Gott nicht so reden wie von Menschen, die dies und das tun, manchmal zornig sind und manchmal freundlich. Ich habe mir damals gedacht, muss doch irgendwie etwas mit einer anderen Dimension zu tun haben. Und nicht erst heute bin ich davon überzeugt, dass es genau diese andere Dimension war, die mich aus den Bildern von Magritte richtig angeflogen hat. Übrigens auch in seinen Worten. Magritte hat nicht nur gemalt, er hat auch sehr viel geschrieben. Es gibt ein so dickes Buch. Vielleicht hat er mich deshalb angeflogen, weil er erstens einmal keine religiösen Figuren malt, aber auch nicht von Gott spricht. Und wo er das tut, da gesteht er ein, nichts über Gott sagen zu können. Und damit hat er einerseits meine kritischen Zweifel bestätigt und andererseits mit seinem Mysterium, du hast es schon angesprochen, auf etwas Unsagbares verwiesen, dem auch ich meine Existenz verdanke. Die Bilder von Salvador Dalí waren für mich nicht mehr als die Fantasie halt irgendeines exzentrischen Menschen. Und die Bilder von Monet, die haben mich immer gefreut wegen der Farben. Die Bilder von Magritte aber haben bei mir eine Erkenntnis ausgelöst. Eine Erkenntnis über mich und über Gott, der sich eben nicht studieren lässt. Schon gar nicht studieren, wie man Korallen etwa im Indischen Ozean studiert. Von da an konnte ich mich viel gelassener auch mit den biblischen Texten beschäftigen und mit ihren sehr fremden Vorstellungswelten. Ich konnte darauf warten, dass und ob die Texte mich auch anspringen und mir vielleicht zu einer Erkenntnis verhelfen über Gott und über mich selbst. Und das ist dann auch dann und wann und da und dort geschehen. Und von da an war ich völlig immun, wenn mir jemand irgendeine Lehre eintrichtern wollte. Und ich war dazu frei, in der Erwartung zu leben, dass mir ein Licht aufgeht. Und deshalb René Magritte, auf dessen Spuren ich sie nun führen möchte. Übrigens, das Handout enthält Zitate von Magritte. Er hat geschrieben, er hat seine Bilder zum Teil kommentiert für Ausstellungen, er hat sehr viel korrespondiert und das alles ist auch schriftlich vorhanden. Nun aber zu Magritte selber. René Magritte wurde 1898 in Lessines geboren und stammt aus dem wallonischen Teil Belgiens. Er ist aufgewachsen zwischen Châtelet und Charleroi. Beide Orte liegen sehr nah beieinander und mitten in einem Industriegebiet, das diese Gegend reich gemacht hat. Entlang der Sambre, die dort fließt, stehen heute noch richtige Taste. heruntergekommene Reste von Stahl- und Glasfabriken. Aber auch der Abbau von Steinkohle hat seine Spuren hinterlassen in der Gestalt von den Terril. Da haben Sie so einen Eindruck von dieser alten Industrie. Das Schwarze Land. So wird diese trostlose Gegend noch heute genannt, die auf das Gemüt drückt. Ich war auch öfters dort. Ob diese Tristesse der Grund dafür war, dass sich Margrets Mutter 1912 in der Sambre ertränkt hat, das wissen wir nicht. Es wird überliefert, der 14-jährige René sei dabei gewesen, als ihre nackte Leiche gefunden wurde, der die Strömung das Nachthemd über den Kopf gezogen hat. L'histoire centrale, die zentrale Geschichte, so nennt Margrethe dieses Bild einer Frau mit einem verhüllten Kopf und einem Reisekoffer aus dem Jahr 1928. Verhüllte Köpfe malt er öfter, aber er spricht nicht über das Ereignis, nie. Er sagt nur, es war ein Schock. Die Familie übersiedelt nach Brüssel. Dort studiert Margrethe Malerei und heiratet seine Frau Georgette. Für knapp 3 Jahre, von 27, also 1927 bis 30, zieht er in einen Vorort von Paris, um den Surrealisten nahe zu sein, die sich um den Literaten André Breton scharen, einen radikalen Feind alles Religiösen. Margrethe nennt den dominanten Herrn einen Deus ex machina. Am 14. Dezember 1929 kommt es zu einem Zwischenfall. Die Surrealisten treffen sich zu einer Party in der Wohnung von Breton und Georgette trägt eine Kette mit einem Kreuzanhänger. Sie war katholisch und auch in gewisser Weise fromm. Breton fordert sie auf, diesen Gegenstand da sofort zu entfernen. Daraufhin verlässt sie die Wohnung, gefolgt von ihrem Mann. Die Beziehung zu den Parisern bleibt von da an ambivalent. Zurück in Brüssel ist Margrethe ein Star. Unter den belgischen Surrealisten in Belgien, in Brüssel. Darüber hinaus insgesamt aber ein Außenseiter. Und auch mit seinem Werk ist er ein Fall für sich. Die meiste Zeit seines Lebens hat Margrethe kein Geld. Und erst spät kann er von seinen Bildern leben. Die kleine Wohnung in der Rue Essekem in Brüssel, wo er von 30 bis 54 zu Hause ist, hat einen kleinen Garten, in dem er Gemüse zieht. Ein sehr bürgerliches Leben, das ihm selbst oft auf die Nerven geht und darüber schreibt er auch oft. Im dortigen Gartenhäuschen betreibt er mit seinem Bruder eine kleine Werbeagentur, und er entwirft und zeichnet und malt Kinoplakate, Werbeanzeigen für Autos, für Pelze und ganze Modehäuser. Und das war auch nicht ohne Einfluss auf sein Werk. Die Verbindung von Werbung und Kunst hat sich durchgehalten. 1965, das war 2 Jahre vor seinem Tod, entwarf Magritte als Werbung für die Fluglinie Sabena, die gibt es seit 2001 nicht mehr, den Himmelsvogel. Und auf einem Flug nach Westafrika, das war 1989, habe ich von einem Steward eine Tasse und ein Glas ergattert. Damit Sie sehen, dass das auch wirklich so ist, hier ist die Tasse. Übrigens wird dieses Service heute im Internet für teures Geld verkauft, immer noch. Seit 2016 übrigens werben die Brussels Airlines mit dem Bild La Clairvoyance von 1936 auf dem Rumpf eines Airbus A320. Ich muss das immer suchen. So, hier sehen Sie das Bild auf dem Airbus. Bis heute werden Margrets Kunstwerke auch als Poster sehr erfolgreich vermarktet. Aber das ist keineswegs das Entscheidende, das sie über seine Kunst sagen lässt. alle Bilder provozieren. Weil der Maler Dinge, die wir sehen und kennen, auf eine Weise zusammenkombiniert, die dem, wie wir sie sehen, völlig widerspricht. Und der Widerspruch wird noch dadurch gesteigert, dass er den Bildern Titel gibt, übrigens gemeinsam mit seinen Freunden, die, ja, die eigentlich das Bild nicht beschreiben. Und um diese Titel hat er viel gerungen. Die Wohnung in der Rue Essekem in Brüssel findet sich auf vielen Bildern von Magritte. Und hier das Esszimmer. Ich glaube, das ist ein sehr bekanntes Bild. Das Esszimmer mit einem Kamin, das Bild stammt aus dem Jahr 1938. Aber anstatt eines rauchenden Feuers im Kamin, kommt der Rauch aus einer Dampflokomotive, die in Kleinformat aus dem Kamin herausfährt. Unserer Konvention entsprechend gehört der Rauch zum Kamin. Und der ist ja auch in einem Kamin zu sehen. Aber an einer Lokomotive, die nicht ins Bild passt. Das ist paradox. Magritte sagt, man hat allzu oft die Gewohnheit, das Fremdartige durch ein Gedankenspiel auf das Vertraute zurückzuführen. Aber ich bemühe mich, das Vertraute ins Fremdartige zurückzuversetzen. Warum man das tut, begründet Magritte mit dem zunächst nicht sehr aufschlussreichen Satz. Er sagt, ich will das Denken malen. Gut, Denken hat mit Sprache zu tun. Und warum sollte das Denken nicht auch mit Bildern zu tun haben? Für Magritte ist Worten und Bildern gemeinsam Zeichen zu sein. Zeichen, die auf etwas verweisen, hinweisen. Und nun wollen Magrittes Bildzeichen auf Unsichtbares verweisen. Zum Unsichtbaren gehören zunächst einmal Begriffe wie Hoffnung, hat noch niemand gesehen, Schmerz, Trauer, Stille, Gerechtigkeit, ließe sich noch viel ergänzen. Religiöse Begriffe wie Glaube, Liebe, Hoffnung sind ja oft im Bild dargestellt worden. Der Glaube zum Beispiel als Kreuz oder Kelch, die Liebe als Mutter mit Kindern, die Hoffnung als Anker. Auch die Gerechtigkeit als Frau mit verbundenen Augen und eine Waage in der Hand. Aber Magritte mag keine Allegorien, weil Allegorien versuchen, das Unsichtbare, die Hoffnung, die Gerechtigkeit, sichtbar zu machen. Und er sagt, es ist unmöglich. Er sagt auch, es ist unmöglich, jemanden den Hut ziehen zu sehen, ohne die Höflichkeit zu sehen. Aber es kommt ihm nicht in den Sinn, die Höflichkeit zu malen. Daher vermeidet er auch, wie er schreibt, wörtlich, eine Figur zu malen, die die Idee der Gerechtigkeit darstellen würde. Und er lehnt es auch ab, fantastische Figuren zu malen, wie zum Beispiel Schneemenschen oder Seeungeheuer. Magrittes Bilder sind von ganz alltäglichen Dingen und sichtbaren Dingen umgeben und bevölkert. Menschen, Himmel, Berge, Bäume, Möbel, Büsche. Da sagt er, die Malerei ungeeignet ist, das Unsichtbare darzustellen. Die Gerechtigkeit zum Beispiel. Das Denken hingegen, sagt Magritte, umfasst beides. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Und sagt er, ich benutze die Malerei, um das Denken sichtbar zu machen. Was er damit meint, bringt er im Laufe seines Lebens immer deutlicher zum Ausdruck. Dieses Bild von der Lokomotive im Kamin nennt Magritte La Durée Boinardée, wörtlich die erdolchte Dauer. Und das meint er auch. Das wird oft falsch übersetzt, der Titel. Die erdolchte Dauer. Durch den Dolch wird jemand tot. Und der Tod der Dauer ist der Kairos, der fruchtbare Augenblick einer Erkenntnis. Das hat keine Dauer, das kommt im Moment. Will Magritte das sagen? Das nächste Bild und sein Titel sprechen dafür. dieses Bild aus dem Jahr 1961 heißt La Cascade, der Wasserfall, und zeigt eine Staffelei, die inmitten von einem Buschwerk steht. Das Bild auf der Staffelei lenkt den Blick auf einen entfernt liegenden Wald, bildet also das Buschwerk nicht ab. Und von einem Wasserfall weit und breit keine Spur. Magritte war gebeten worden, für eine Ausstellung etwas zu diesem Bild zu schreiben. Und er schreibt: Mein Gemälde ist die Beschreibung eines inspirierenden Gedankens, der sich zugleich im Wald und außerhalb des Waldes befindet. Dieser Gedanke eint das Blattwerk innerhalb des Waldes mit dem Gemälde, das einen entfernten Wald in Erscheinung treten lässt. Der Titel Der Wasserfall suggeriert, dass dieser inspirierte Gedanke hervorschoss wie ein Wasserfall. Magritte spricht oft von Inspiration oder Evidenz, Geistesgegenwart, Erleuchtung, Clairvoyance wie auf dem Airbus. Oder einem Heureka, was so viel heißt wie ich hab's gefunden. Denn, so sagt er, der wesentliche Akt des Denkens ist, Erkenntnis zu werden. Und da liegt nun der Schlüssel. Dieses Aufleuchten einer Erkenntnis geschieht im Kairos, in einem fruchtbaren Augenblick. Im Unterschied zu den Pariser Surrealisten hält Magritte nichts von Traumbildern oder Symbolisierungen. Wenn er von einem Traum spricht, meint er den Halbschlaf oder den Wachtraum, in dem sich ihm ein Bild zeigt, unvorhersehbar. Wörtlich sagt er, ich verstehe darunter diesen Moment der Klarheit, den keine Methode zum Vorschein bringen kann. Es geht um Inspiration, die, sagt er, weder von einem schlechten noch von einem guten Willen abhängt, sondern die ihn besucht, die er empfängt. Die Bilder, die er dann sieht, haben für ihn etwas Zwingendes und zeigen an, dass gemalt werden muss, was uns nicht gleichgültig lässt. Damit verweist Magritte auf die Unverfügbarkeit des Erkennens, ein Moment, der sie überall und jederzeit ereignen kann, auch im Alltag, aber auch in der Wissenschaft. So hat zum Beispiel dem Chemiker Friedrich August Kekulé die Struktur des Benzolrings, nämlich als Ring, im Halbschlaf eingeleuchtet. Das habe ihn wie ein Blitzstrahl getroffen, so schreibt er selber über dieses Ereignis. Albert Einstein nennt seine Relativitätstheorie das Ergebnis einer Intuition. Ob man das nun Erkenntnis nennt oder Intuition oder kreatives Denken, der Philosoph Gottlob Frege hat das sehr schön, ein bisschen altmodisch formuliert und gesagt, das wirkliche Denken ist mit den logischen Gesetzen nicht immer im Einklang. Erkennen setzt für Magritte das Verlangen nach Erkennen voraus. Er sagt, jedes Ding, das wir sehen, verbirgt ein anderes. Wir wünschen uns immer, das zu sehen, was verborgen ist und was uns das Sichtbare nicht zeigt. Dieses Erkennen ist mit gelerntem Wissen nicht identisch, daher auch nicht mit der Kenntnis von Techniken des Malens. Diese Techniken nennt Magritte das Wie des Malens. Aber das Was des Malens, dazu braucht es eine Erkenntnis. Und die lässt sich nicht willentlich herbeiführen, sondern wird passiv empfangen. Und das, was empfangen wird, bestimmt Denken und Handeln, eben das Malen, das, was gemalt werden muss. Nun mache ich einen Schritt in ein anderes Gebiet. Denn ich sehe das so, dasselbe gilt auch für religiöse Überzeugungen, die sich nicht aus der Kenntnis von Texten und Lehren ergeben, So unterscheidet zum Beispiel Martin Luther einen, wie er sagt, erworbenen Glauben im Sinne von Wissen, was ich mir erwerben kann, von einem eingegossenen, nennt er das, von einem eingegossenen Glauben, einem unverfügbar empfangenen Glauben, der innere Gewissheit stiftet. Wissen kann das nicht. Daher ist es für ihn möglich, dass Menschen eine hohe Kenntnis der biblischen Schriften haben, jedoch ohne lebendige Erkenntnis im Herzen. Erkennen hat etwas Umstürzlerisches an sich, hebt Konventionen aus den Angeln, unterbricht Kontinuität. Mit seinen Bildern will Magritte das Erkennen wachrufen. Ein Erkennen, das er Denken nennt. Also man kann sagen, immer wenn Magritte von Denken spricht, meint er diesen Kairos des Erkennens, dass mir etwas einleuchtet, mir ein Licht aufgeht. Auf diesem Bild eine Staffelei am Meeresstrand aus dem Jahre 1948. Also relativ spät. Sie sehen, diese Art von Bildern durchzieht eigentlich sein ganzes Leben. Also eine Staffelei am Meeresstrand, darauf ein Bild, das den Strand scheinbar abbildet. Davor eine brennende Tuba, deren Feuer sich, wenn Sie genau hinschauen, in der Leinwand spiegelt. Dieses Bild habe ich unserem Enkel Lysander gezeigt, 6 Jahre alt. Erst hat er gesagt, ja, das stimmt ja gar nicht. Dann aber, das ist ja gar kein Bild auf der Staffelei, das ist ein Glas. Da spiegelt sich das Feuer und durch das Glas kann man dann auch auf das Meer schauen. Er ist ins Denken gekommen. Solche Bilder sind rätselhaft, Paradoxien, die mitgebrachte Erwartungen durchkreuzen und festgefahrene Denkgewohnheiten sprengen. Magritte hat nicht die Absicht, mit seinen Bildern inhaltliche Aussagen zu machen oder Gefühle zu illustrieren. Seine Bilder haben, er sagt, meine Bilder haben keine Bedeutung. Das ist eine sehr zugespitzte Formulierung von ihm. Er liefert mit seinen Bildern auch keine Idee, sondern diejenigen, die das Bild betrachten, wie unser Enkel Lysander, sollen ins Denken kommen. Er will unser Denken weglocken von der Fülle gängiger Vorstellungen durch Zerstörung solcher Vorstellungen. Und um eine Erkenntnis wachzurufen, stellt Magritte das Vertrauen in das alltägliche Sehen und auch Sprechen in Frage, indem er die Bild- und Sprachcodes zerstört, die wir gelernt haben, damit wir uns miteinander verständigen können. Eine lustige Parallele dazu sind die Kurzgeschichten von Peter Bixel, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, in seinem Buch Ein Tisch ist ein Tisch. Hier geht es um einen alten, einsamen Mann, der sich mit Sprachspielen die Zeit vertreibt. Den Tisch nennt er zum Beispiel Teppich, das Bett nennt er Bild. Daher geht er abends ins Bild. Unsere Kinder hat das immer sehr amüsiert. Würden wir auf unseren gelernten Sprachcodes kleben bleiben, gäbe es keine Sprachschöpfung und daher natürlich auch keine Poesie. Und Magritte versteht seine Bilder als Poesie. Denn auch die Poesie entstammt für ihn einem Erkennen und will Erkennen wachrufen im Unterschied zum Imaginären, zum Fantastischen und zum Eingebildeten. Daher hat auch, das hat auch für Religion und Theologie eine Bedeutung. Ich mache wieder einen Themenwechsel. Jede Wissenschaft hat ihre eigenen Sprachcodes. Und wer keine theologischen Sprachcodes gelernt hat, wird ein theologisches Buch nicht verstehen können. Wie sollte er? Oder sie? Dasselbe gilt für die Predigt. Aber lässt sich eine Predigt ohne theologische Codes überhaupt eine Predigt nennen? Die Antwort auf diese Frage spricht für den Religionsunterricht. Freilich könnte ein wenig Poesie im Sinne Magrits, die etwas strittig machen, so wie er mit den Bildern alles Mögliche strittig macht, und die auf konventionelle Sprachcodes verzichtet und damit zum Denken verlockt, das könnte, denke ich, auch einer Predigt nicht schaden. Ich fantasiere mir die christliche Gemeinde als Denkschule in einer sprachlos gewordenen Welt, die ihre abbildhafte Bilderflut nicht mehr zu bannen vermag. Dieses Bild mit dem Strand und der brennenden Tuba nennt Magritte La Belle Captive, die schöne Gefangene. Und was bedeutet Captive? Ist die Schöne durch eine vordergründige Wahrnehmung der Dinge in der engen Welt der gelernten Codes gefangen? Oder ist sie gefangen genommen durch die unerwartete Erscheinung des Feuers? Eines Feuers, das Prometheus gebracht hat, das unsere Zivilisation entstehen ließ und das Magritte faszinierte. Die Titel interpretiert die Bilder nicht. Magritte spricht wörtlich von einer glücklichen Begegnung zwischen Bildern und Worten, die eine Erkenntnis aufleuchten lassen. Und nun das Stichwort. Was für Magritte da aufleuchtet, nennt er das Mysterium, das er immer wieder zu beschreiben versucht, nicht nur zu malen. Er sagt, das Mysterium ist keine der Möglichkeiten des Realen. Das Mysterium ist das, was unbedingt notwendig ist, damit es Reales gibt. Ohne Mysterium ist für ihn weder die Welt noch das Denken möglich. Daher sagt er, will unser Blick immer weitergehen. Wir schließlich den Gegenstand sehen, den Grund unserer Existenz. Das Mysterium, das das Denken erhält. Auf diesem Bild, das Magritte La Condition Humaine nennt, die Beschaffenheit des Menschen aus dem Jahr 1933, ist eine Staffelei zu sehen, die vor dem Fenster in Magrittes Wohnzimmer steht. Das Bild auf der Staffelei zeigt eine Landschaft mit einem Baum und erweckt den Eindruck, dass das Bild etwas abbildet, das auch durch das Fenster zu sehen wäre, nämlich ein Baum. Magritte schreibt dazu, der Baum befindet sich für den Betrachter gleichzeitig innerhalb des Zimmers auf dem Bild und gleichzeitig außerhalb durch das Denken in der wirklichen Landschaft. So sehen wir die Welt. Wir sehen sie außerhalb unserer selbst und haben doch nur eine Darstellung von ihr in uns. Auch die wirkliche, die reale Landschaft ist für Magritte wörtlich, als wäre sie nur ein vor meinen Augen hängender Vorhang. Denn dahinter liegt das Mysterium, das er mit Wendungen umschreibt wie, die klingen es alle ein bisschen paradox, aber das will er ja. Ein Gegenstand lässt vermuten, dass es noch andere hinter ihm gibt. Oder, was man auf einem Gegenstand sieht, ist ein anderer, versteckter Gegenstand. Oder, und das ist eigentlich ein Satz, das ist ein Kernsatz für Magritte, das Unsichtbare kann unserem Blick nicht verborgen werden. Versteckt ist das Mysterium für Magritte, der Daseinsgrund alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Dieses Unsichtbare ist nicht etwas Verborgenes, wie ein Brief in einem Kuvert, das sich herausziehen lässt. Das Beispiel bringt er ausdrücklich. Alles in dieser Welt wurzelt für ihn im Unsichtbaren, im Mysterium, das Reale ebenso wie das Denken als Inspiration, als Erleuchtung. Denn Denken und Welt haben für ihn einen gemeinsamen Ermöglichungsgrund, nämlich das Mysterium. Und nur ein Bild, das sich dem Erkennen verdankt, kann das Mysterium wachrufen. Magritte spricht von Evozieren, das ist sein Begriff, also der französische Begriff, der dann so als Lehnwort im Deutschen übersetzt wird. Er malt, wie er sagt, wörtlich, um mit unbekannten Bildern dessen, was uns bekannt ist, das absolute Mysterium des Sichtbaren und des Unsichtbaren zu evozieren. Jetzt muss ich wieder schauen. Wo sind wir da wieder? Ja. Noch eine Beschaffenheit des Menschen aus dem Jahr 1935. Ein Blick durch einen Torbogen auf Himmel und Meer, die auch auf dem Bild auf der Staffelei zu sehen sind. Aber wer sagt denn, dass das Bild nicht ein Schiff verbirgt, das auf dem Meer dahin segelt? Margrit bekennt: Ich gewöhne mich nicht leicht an das Leben. Er beschäftigt sich mit der Philosophie, mit Martin Heidegger und mit der Frage, warum ist denn eher etwas als nichts? Er befasst sich mit dem Unterschied von Seiendem und Sein und bezieht dies auf das Mysterium, durch das etwas ist und nichts nicht und nicht nichts. Er sagt, wir sind im Mysterium, ob wir davon Kenntnis haben oder nicht. Und alles steht für ihn mit diesem Mysterium in Beziehung. Auch die banalsten Dinge. Essen, Schlafen, sagt er, Spielen, Sterben, Leben und Tod, Sonne und Mond, Feuer und Wasser, sind sie nicht alle ein Mysterium? Aber, sagt er, wir müssen erkennen, dass das Mysterium nötig ist, damit die Dinge möglich sind. Das Mysterium, unter das keine Welt und kein Denken möglich wären, sagt er, entspricht keiner Doktrin. Und es ist keine Möglichkeit, sondern eine Wirklichkeit. Mit dem Wort Doktrin setzt er sich von religiösen Lehren ab, von dem, wie er wörtlich sagt, womit die Priester ihre Propaganda machen. Religiöse Inhalte nennt er imaginär, weil sie der Fantasie entspringen. Das Mysterium aber gibt es. Und Margrit ist beruhigt, wie er sagt, zu wissen, dass es mehr gibt, als man weiß. Das Mysterium zu erkennen, bringt wörtlich die gewöhnliche Bewegung des Denkens zum Stillstand. Das ist das Erkennen. Blitz. Ein Denken, sagt er, das Fragen erfindet, auf die es keine sinnvollen Antworten geben kann. Das Mysterium aber stiftet Gewissheit. Er sagt, alles in meinen Werken ist aus dem Gefühl der Gewissheit hervorgegangen, dass wir de facto einem rätselhaften Universum angehören. Anstatt den Dingen einen Sinn zu geben, wie das religiöse Lehren und Ideen tun, sagt er, kann der Geist den Sinn sehen in seinen Bildern. Für Margrit hat das nichts mit Esoterik zu tun oder mit Zen-Buddhismus, davon grenzt er sich ausdrücklich ab. Ihm geht es darum, sich vom Mysterium ergreifen zu lassen. Meine Malerei, sagt er, wörtlich, zeigt die Welt, die mich wieder heimisch macht. Er hat sich nicht leicht getan zu leben und das Mysterium hat ihn wieder heimisch gemacht. Also schließe ich daraus, das Mysterium hat ihn ergriffen. Hier die umgekehrte Version aus dem Jahr 1950. Eine trübe Flusslandschaft und auf dem Bild auf der Staffelei ein strahlend blauer Himmel mit weißen Wolken, die in der Landschaft nicht zu sehen sind, aber Licht in die Szene bringen. Da müssen Sie ein bisschen genauer hinschauen. Die Bilder sind aus Büchern rausgenommen. Und das ist ein kleines Buch gewesen, schlechter Druck. Aber wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie die Wolken und den blauen Himmel. Dieses Bild nennt Margrit La Science de Rêve, die Wissenschaft von den Träumen. Das Interesse der Surrealisten galt damals Sigmund Freuds Traumdeutung, dem Unbewussten, dem Verdrängten, dem Dunklen, dem Dämonischen, dem Okkulten und dem Monströsen. Das lässt sich schon als Folge des Ersten Weltkriegs verstehen, der die surrealistische Kunst ja auf den Plan gerufen hatte. Und der bald folgende Zweite Weltkrieg konnte das Vertrauen in die Menschheit auch nicht stärken. Nach zwei destruktiven Kriegen war für Magritte die Zeit gekommen, für das Leben als lebenswert einzustehen, wie er sagt. Er denkt nicht mehr daran, sagt er wörtlich, irgendetwas oder irgendjemand zu provozieren. Das hat er in jungen Jahren gern getan. Und er sagt, ich überlasse es anderen, Unruhe zu stiften und weiterhin alles durcheinander zu bringen. Das will er nicht mehr. Er will schaffen und sagt, ich lasse die Idee nicht gelten, dass die Welt oder das Universum inkohärent oder absurd sei. Im Gegenteil. Das Mysterium, das Ganze, so nennt er das manchmal auch, ist für Magritte mit einer Ordnung verbunden, sodass das inspirierte Denken Figuren der sichtbaren Welt in einer Ordnung zu vereinen vermag, die das Mysterium evoziert. Und nur Bilder, die sich dem Mysterium verdanken, können das Mysterium evozieren. La Lunetta Broche, das Fernglas, so heißt dieses Bild aus dem Jahr 1963, mit einem nach innen geöffneten Fenster. Himmel und Wolken sind auf den Scheiben des Fensters zu sehen, aber was es durch das Fenster zu sehen gibt, ist schwarz. Eine Art Blackbox. Denn das Mysterium des Magritte bleibt recht abstrakt. Er macht keine näheren inhaltlichen Angaben, worum es sich dabei eigentlich handelt. Nur wenn man weiß, dass Magritte unter Denken erkennen versteht, wird folgende für ihn charakteristische Aussage verständlich. Das ist jetzt ein längeres Zitat. Der einzige Zustand, wo das Denken seine ganze Freiheit manifestiert, ist jener, wo den Dingen, den Ideen, den Gefühlen keinerlei Wert gegeben wird, sondern wo das, was den Wert gibt, nämlich das Denken, keinen anderen Inhalt als das Denken hat. Dieser Inhalt ist das Denken selbst. Wenn Sie bei diesem Zitat an die Stelle des Begriffs Denken erkennen setzen, wird es verständlicher, ich versuche das. Der einzige Zustand, wo das Erkennen seine ganze Freiheit manifestiert, ist jener, wo den Dingen, den Ideen, den Gefühlen keinerlei Wert gegeben wird, sondern wo das, was den Wert gibt, nämlich das Erkennen, keinen anderen Inhalt als das Erkennen hat. Dieser Inhalt ist das Erkennen selbst. Und zwar immer ein Erkennen, das geschenkt wird. Für Magritte besteht der entscheidende Punkt darin, dass das Mysterium von sich aus wirkt und etwas bewirkt. Und das erinnert, es wechselt wieder das Thema, an einen Satz im biblischen Hebräerbrief, der vom Glauben sagt, dass er bewirkt wird. Ich habe es das Griechische. Moment. Ja, doch, ich schon mal. Ich habe das auch im Griechischen geschrieben, für diejenigen, die es können, weil dieser Satz unglaublich schwer zu übersetzen ist. Es gibt unglaublich viele und sehr verschiedene Übersetzungen davon. Ich habe ihn einmal so sinngemäß übersetzt. Das Wesen des Glaubens aber ist die Hoffnung. Und jetzt kommt es: das überzeugt worden sein durch das Unsichtbare. Also ich werde, nicht ich überzeuge mich, indem ich beweise so, sondern ich werde überzeugt. Das Unsichtbare selbst überzeugt mich. Ich empfange, das passiert. Hinter dem Begriff, also hinter diesem Begriff Elenchos, das ist der griechische Begriff dazu, das ist der zweite Begriff in der zweiten Zeile, Hinter diesem Begriff steht die Vorstellung eines Beweisverfahrens, das gängige Ansichten widerlegt und eine Einsicht hervorruft, die dann mit Wahrheit zu tun hat. Und interessant ist, dass die King James Version dieses griechische Wort Elenchos sehr treffend mit Evidenz übersetzt. Es ist also das, was einleuchtet, evident ist. Es geht mir ein Licht auf. Aha-Erlebnis. Für Magritte sind es die Bildkompositionen, die ihm einleuchten. Dem Kekulé hat die Struktur des Benzolrings eingeleuchtet, dem Einstein seine Relativitätstheorie. Und der Satz des Hebräerbriefs ist eingebettet in Erzählungen von Menschen, denen Gott eingeleuchtet hat. Es ist immer etwas Bestimmtes, das den Menschen einleuchtet, und auch etwas Verschiedenes. Nicht so auf den ersten Blick bei Magritte, denn er nennt das Mysterium das Unerkennbare, nicht Definierbare, weder Sinn noch Unsinn, kein Gegenstand, über den man sprechen kann. Vom Mysterium, sagt er, haben wir nur Nichts-Ideen. Magritte versteht sich nicht als einen gläubigen Menschen und er will sich von den Priestern das auch nicht einreden lassen. Ein solcher Irrtum, sagt er, wäre ihm ein Gräuel. Für ihn ist Gott etwas Imaginäres, was Fantastisches, auch etwas Eingebildetes. Als das Höchste gilt ihm das Mysterium, das aber mit dem Nichts gerade nicht identisch ist, wie er schreibt. Damit erweist sich für Magritte das Mysterium auf den zweiten Blick dennoch als etwas Bestimmtes, nämlich als Gewissheit. Die Gewissheit, dass allem, was ist, etwas Tragendes zugrunde liegt. Denn er kann sagen, wenn man die Gewissheit hat, dass, was immer man denkt oder tut, was immer geschehen mag, selbst der Tod, das Mysterium bleibt ganz. Ja, ich glaube an Gott, sagt er, aber ich glaube nicht, dass man irgendetwas über Gott sagen kann. Statt Gott sage ich Mysterium. Magritte, denke ich, steht nicht allein, wenn er den ganzen Ballast von religiösen Lehren und theologischen Spitzfindigkeiten abwerfen will, um dafür offen zu sein, dass sich ihm etwas zeigt, dass er eine Einsicht empfängt. Magrittes Werk, seine Bilder und Texte lassen sich als negative Theologie lesen, die durch Verneinung religiöser Begriffe und Gottesbilder dem persönlichen Erkennen eine Chance geben will. Denn nicht nur für Magritte wird alles, was wir sehen oder auch was wir nicht sehen, wie Gefühle oder Ideen, werden religiöse Formeln und Lehren oftmals zu einem Brett vor dem Kopf, das die zum Durchbruch drängende Erkenntnis abprallen lässt. Magritte ist jedenfalls zuversichtlich. Zum Glück gibt es das Mysterium. Wir wissen nichts und das ist ermutigend. Das Mysterium erlaubt Hoffnung und Verzweiflung. Da es um das Absolute geht, darf man Hoffnung haben. Steht hinter dem Baum auf dem Bild wirklich ein Baum? Vielen Dank.